Kuckuck, moin, Tag, guten Abend, hallo, willkommen bei Machtlos, dem kleinen Podcast zur Demokratiereform. In der heutigen Ausgabe haben wir zunächst ein Gespräch mit Antoine Werner. Der hat diese Grand Debatte, diese große Konsultation in Frankreich aktiv begleitet, weil es zu seinem Job gehört. Und er erzählt uns, wie das in Frankreich gelaufen ist, welche Erkenntnisse man da bekommen hat. Es ist ja ein völlig neues Verfahren gewesen, einfach Bürger einzuladen und zu sagen, jetzt sprecht mal aus, was euch eigentlich hier an der Politik nervt, was ihr anders haben wollt. Und ist bekanntlich auf diese Gelbwesten-Proteste zurückzuführen, auf die Macron irgendwie reagieren musste. Ich will dazu jetzt gar nicht mehr sagen. Wir haben, ich glaube, eine Dreiviertelstunde Gespräch geführt. Und Antoine erzählt das sehr schön. Und weiteres Material dazu verlinke ich dann natürlich. Wobei das ist alles auf Französisch dann. Und dann haben wir noch zwei weitere Themen in dieser Ausgabe. Nämlich einmal den Bürgerrat Demokratie. Das ist ja dieses große, in Deutschland einmalige Experiment, ausgelöste Bürger auf Bundesebene zu beteiligen und sie konkret über die Weiterentwicklung der Demokratie beraten zu lassen. Das ist jetzt losgegangen mit den sogenannten Regionalkonferenzen und ich war da auch auf der ersten Regionalkonferenz in Erfurt dabei. Dazu ganz kurz etwas mit einem Grußwort, sag ich mal, von Ministerpräsident Bodo Ramelow, Ministerpräsident in Thüringen von der Partei Die Linke, der da war und der sehr bekennend ist für mehr direkte Demokratie und selber zu den Gründern dieses Vereins wohl gehört. Und am Ende dann noch kurz an einem zugegeben schönen provokanten Beispiel, wie die Debattenkultur bei uns regelmäßig läuft, wenn wir die so ganz offen führen, vor allen Dingen im Internet, wenn sich halt einfach nur die zu Wort melden, die sich zu Wort melden wollen, wie wenig strukturiert das ist, wie wenig es um echte Argumente geht, wie wenig da eine Sachfrage geklärt wird. Wir können das an ganz vielen Beispielen immer wieder erleben. Ich habe es jetzt hier ganz aktuell am Beispiel der Tabaksteuer. Dazu habe ich einen Beitrag gemacht für Deutschlandfunk Kultur, fürs politische Feuilleton. Und wie eigentlich bei allen kontroversen Beiträgen habe ich auch da jetzt wieder erlebt, naja, dass eben jeder einfach dann nur das dazu sagt, was er schon immer sagen wollte und überhaupt keinen Bezug nimmt auf die vorgetragene Argumentation. Also so, dass wir einfach an solchen Stellen nie weiterkommen. Das einfach am Ende noch. Aber jetzt zunächst mal das Gespräch mit Antoine Werner.
Antoine Vergne, ich bin Director of Strategic Partnerships, auf gut Deutsch wäre dann Direktor der strategischen Partnerschaften bei Mission Public. Mission Public gibt es seit 20 Jahren und ich bin dabei seit 8 Jahren. Und Mission Public will Bürgerbeteiligung besser und überall einführen.
Gut. Hallo Antoine, schön, dass wir uns treffen. Wir beide kennen uns über den Planungszellenprozess oder über den Protagonistenkreis, den Nachlass von Peter Dienl. Mhm. Und wir haben uns auf einer Tagung getroffen jetzt gerade wieder und da habe ich erfahren, dass du an diesem Wahnsinnsexperiment in Frankreich beteiligt warst, aktiv beteiligt warst, dieser Grand Debat, dieser ganz großen Diskussion in Frankreich. Und hier wurde erzählt, sowas hat es in Europa in der Form noch nie gegeben. Sag uns doch mal kurz, was hat es damit auf sich? Was ist da passiert?
Okay, zuerst eine lustige Geschichte. Ich habe vor 3 Wochen jemanden vom Bundesministerium für Wirtschaft getroffen und haben dann ein bisschen über Grand Debat gesprochen. Und er meinte, naja, eine Grande Nation braucht ein Grand Debat. Und dazu noch national, weil wir immer irgendwas mit Nation haben, die Grande Nation. Das fand ich ziemlich lustig, weil es irgendwie stimmt. Also ja, Frankreich in dem Fall mit einer so Riesenkrise konnte nur so eine Riesenantwort haben. Und das haben die Präsidenten auf sich in Frankreich, die wollen immer was Großes aufziehen. Und deswegen vielleicht erstmal als Vorwarnung, es gibt ein Part, das ist kulturell. Also es gab Straßenproteste, das ist auch bei uns ziemlich oft. Und die Antwort war auch, also passte dazu, sagen wir mal so. Und ich sag ein Wort zu diesem Hintergrund, ja, die gelben Westen, und dann ein Wort zum Prozess. Mhm. Ich glaube, also zum Hintergrund interessant, waren das die diese gelben Westen, und das wurde auch ziemlich viel kommentiert, am Anfang eine sehr schmale Anforderung hatten, also diese Steuergeschichte über Diesel, und dann aber die Plattform ziemlich schnell sich erweitert hat auf die Frage der Demokratie. Und die Frage, wie können wir gelben Westen, aber sozusagen als Teil der Gesellschaft, der sich abgehängt fühlt, wieder am Prozess teilnehmen. Und deswegen wurde ziemlich schnell eigentlich, also wenn man sich anguckt, November, Anfang Dezember, die ganz große Frage um direkte Demokratie ganz oben auf der Liste der Anforderungen.
Und war das die ganze Zeit eine Basisbewegung oder kamen da schnell Lobbygruppen infiltriert, die probiert haben, oh, da können wir vielleicht irgendwie unsere Forderungen durchbringen?
Ja, also es wurde probiert, ausprobiert, hat nicht funktioniert. Und das ist wirklich das Spannende, dass weder die Gewerkschaften noch die Linksparteien noch die Rechtsparteien das geschafft haben, die Bewegung zu benutzen und also an sich wieder zu verknüpfen. Und das ging sogar ziemlich weit, dass Leute, die selber als Gelbwesten, als Repräsentanten der Gelbwesten galten, auch von den anderen wieder...
Also basisdemokratisch weggeräumt wurden.
Genau, genau. Also tatsächlich, als zwei von denen das erste Treffen mit dem Premierminister haben sollten, wurden sie auch... rausgeschmissen aus der Bewegung, und also es war wirklich so ganz interessant, und diese Forderung nach Demokratie, das fand ich sehr spannend, wie man von einer Frage der ökonomischen, also Knappheit, weil man fahren muss mit dem Auto zur Arbeit, auf einmal kommt zu, okay, eigentlich will ich mehr Demokratie, das ist, was ich eigentlich will, und das ist eine der großen Forderungen. Und die meist artikulierte Forderung bei der Bewegung war diese Referendum Initiative Citoyenne, also Bürgerbegehren, wie man in Frankreich mehr Bürgerbegehren macht. Und das war sozusagen bis Dezember. Die Antwort der Regierung dazu ist auch ziemlich spannend, weil in Frankreich normalerweise solche Krisen werden so hingezogen bis zum Sommer, und dann gibt es der Sommer, und dann ist Pause und dann ist es vorbei. Da war die Antwort, der, also es klingt lustig, aber man könnte bestimmt quantitativ nachliefern oder nachforschen.
Der Sommer ist zu schön.
Der Sommer ist zu schön. Aber die Antwort war interessant, und die Antwort war nicht, wir nehmen die Anforderungen an oder wir lehnen die ab und gehen auf Konfrontation die ganze Zeit, sondern wir machen dieser Grand Débat. Und die Lösung, ein Grand Débat, das ist für mich eine Antwort, die war nicht nötig von der Regierung, also das ist persönliche Meinung, aber die hat damit zu tun, dass davor die Regierung schon Erfahrung mit Bürgerbeteiligung hatte und auch, dass in Frankreich die Bürgerbeteiligungsszene ziemlich gut inzwischen vernetzt ist und organisiert ist und in der Lage war, Lobby zu machen. Das heißt, das Team in der Regierung hat auch mitbekommen, dass das eine gute Lösung sein könnte. Und die haben das aufgenommen. Und ich glaube da wieder persönlich, dass Emmanuel Macron in der Sache eine Offenheit hat gegenüber neuen Formen der Governance und wie man regiert. Und das hat er mehrmals gezeigt, sei es mit diesen Initiativen, um die europäischen Bürgerbeteiligung zur Zukunft der Europas, das ist ein ganz anderes Kapitel, aber die Idee, das zu haben, die Idee zum Beispiel letztes Jahr mit dem Paris Peace Forum, um globale Governance neu zu definieren und neue Modelle für globale Governance zu schaffen. Also es gibt so ein paar Grundlinien seiner Politik, in der Außenpolitik, aber auch in der Innenpolitik, die zeigen, und auch einfach die Bewegung, La République en Marche, ist schon was Neues gewesen als politische Bewegung, und in Frankreich, also keine klassische Partei in dem Sinne, was auch seine Nachteile hat jetzt, zum Beispiel mit den, also man sieht, dass sie als Partei auch damit zu kämpfen haben. Aber in irgendeiner Form sind die bereit, was Neues auszuprobieren. Und das ist, glaube ich, auch als Grundelement in der Antwort. Und dann ging's los, also das war Anfang Januar, wo es dann, also Dezember gab's die Ankündigung, und ab Mitte Januar ging's los in die Implementierung. Und da war wiederum das sehr interessant, weil alles in 2 Monate abgeschlossen werden sollte. für eine Debatte auf nationaler Ebene mit so viel wie möglich.
Genau, du sagst alles und riesig, du musst vielleicht nochmal sagen, was war das für ein Riesending? Hier wurde erzählt, es gab 10.000 Versammlungen im Land. Wie holt man sowas aus dem Nichts plötzlich?
Das genau, also das ist da auch ein Unterschied wahrscheinlich mit Deutschland, dadurch, dass wir ein Land haben, was ziemlich zentralistisch und hierarchisch organisiert ist. Mhm. War es möglich zu sagen, also wenn der Präsident und Regierung gesagt haben, das machen wir, dann wurden alle Mittel des Staates dann in Ordnung gebracht und konnten das durchführen. Mhm. Und durchführen bis 15. März. Und warum, also danach komme ich auf die verschiedenen Modalitäten und wie diese Säulen der Debatte dann abgelaufen sind. Aber interessant ist diese Timeline, weil 15. März musste alles fertig werden wegen Europawahl. Was meiner Meinung nach einer der Hauptmangel in der gesamten Debatte gewesen ist, dass die Regierung nie wirklich kommuniziert hat, dass das ein Stichtag war wegen Europawahl. Also die haben immer gesagt, am 15. ist es vorbei, aber die haben nicht gesagt, die haben weder gesagt, es ist vorbei und dann können wir mal gucken ab September. Also das ist eine erste Sache. Und die zweite Sache ist, die haben nie gesagt, das ist wegen Europawahl. Das hätte auch, glaube ich, Verständnis gebracht, warum das so kurz ist. Auf der anderen Seite, und das finde ich das Beeindruckende, in diesen 2 Monaten, was passiert ist. Also du hast 4 Hauptwerkzeuge oder Methoden wurden angewandt. Die erste war eine Online-Plattform, also Online-Beteiligung, die ziemlich geschlossen war in dem Sinne, dass die Idee der Plattform war, Leute antworten eine Umfrage, also es gab eine Umfrage, also um 4 Themen, also es gab 4 Themen für die Debatte, ökologische Wende, Organisation des Staates und der Verwaltung, Demokratie und Citizenship, ja, also, weil da auch die Frage der Migration
Bürgerschaft,
ja, Bürgerschaft und ja. Bürgerschaft und Demokratie, und das 4. war Steuer und genau und Ausgaben, also Staatsausgaben und Eingaben, und das waren die 4 Themen der Debatte. Und über diese 4 Themen wurden, also die Online-Plattform, da konnte man pro Thema eine Umfrage füllen. Man durfte auch Vorschläge einbringen, also hochladen. Und die Plattform hat ungefähr, also fast 2 Millionen Beiträge bekommen.
Aber Beiträge, weil das ist ja so eine Riesenzahl, das heißt auch, dass jemand einfach nur irgendwo mal Ja und Nein geklickt hat.
Das also
waren
die
nicht
Umfrage
wirklich 2 Millionen einzelne Vorschläge, oder?
Nee, also das sind kein, genau, das sind einzelne Vorschläge gab es um die, ich glaube, genau, weil dazu noch, also die 2 Millionen sind einfach, was auf die Plattform gekommen ist. Und das hatte die als Quelle die Plattform, aber auch zum Beispiel, du durftest ein Papier nehmen, deinen Stift, einen Brief schreiben und sagen, ich will das schicken. Und da gab es Leute bei den Ministerien, die das geöffnet haben, digitalisiert haben und auf die Plattform gebracht haben. Mhm. Also die Idee war schon, und das finde ich spannend, dass wirklich diese Inklusion, also dass es nicht nur online geht, sondern dass man, egal wie, konnte man irgendwas einbringen und wurde berücksichtigt. Und auch interessant war, dann man durfte auch zum Beispiel ein Papier also oder ausdrucken und schicken, und das wurde digitalisiert, analysiert und auch als Beitrag in den Korpus gegeben.
Das heißt, alles ist öffentlich, alle Vorschläge?
Alles ist öffentlich, das war nicht klar vom Anfang an, aber das ist eine große Sache wegen Transparenz und auch wieder sehr, sehr interessant. Das heißt, sind alle Open Data, das kann man runterladen und einfach damit arbeiten und analysieren. Und bisher, also bis Mitte April, also bis vor einem Monat, wurden ungefähr 15% analysiert der Sachen, also semantisch und mit künstlicher Intelligenz.
Ich wollte sagen, das ist ein Riesenforschungsprojekt.
Genau, da kann man die Forscher in Frankreich freuen sich für die nächsten Jahre, also Forscher über Bürgerbeteiligung haben was zu tun. Und die haben auch was zu tun, weil diese Plattform war nicht die einzige Form, sondern es gab anderen, aber mit den gleichen Themen. Das heißt, da kann man auch Methodenvergleich machen. Und das wird spannend sein in den nächsten Monaten. Also genau, Online-Plattform. Dann daneben gab es diese lokale Versammlung. Und das war offen, also jeder und jede durfte so eine Versammlung organisieren. Dafür einfach gab es ein Toolkit, das hat man sich runtergeladen. musste man eine Diskussion organisieren. Das war völlig frei, wer man einlädt, wie groß, wie lang, nur.
Durftest du in deinem Wohnzimmer machen, oder
wie? Genau, in deinem Wohnzimmer haben ziemlich viele gemacht. Es gab auch ziemlich viele Bürgermeister, Meisterinnen, die das organisiert haben, mit größeren Runden, zum Beispiel 300, 400 Leute. Es gab Formate, wo die Leute eher, in Firmen gab es auch ein paar, ziemlich viele Handelskammer haben es gemacht. Und die Formate waren dann, genau, also offen, nur, also der Deal war, Ergebnisse hochladen, also wieder einen Bericht schreiben und hochladen. Davon gab es 10.000, das sind die 10.000, 134, genau. Also das ist eine zweite, also die Plattform, das, die dritte, war proaktiv von der Regierung, da wurden Leute geschickt, also zu zweit, mit einem Stand, also mit einen Tisch und die Materialien der Debatte in, also ursprünglich war gedacht auf dem Markt, in Märkte in Frankreich. Am Ende waren es vor allem die Bahnhöfe. Also die haben dann in Bahnhöfe einen Tag und einen halben Tag verbracht, in 107 Städten. Ich glaube, genau, in 107 Städten. Und waren da und haben die Leute einfach angesprochen, dass sie sich beteiligen. Also auch interessant, weil zwar nicht deliberativ oder nicht per Los und ein Format, was eher niedrigschwellig war, aber proaktiv. Das heißt, da gab es keine Einladung oder da musste man nicht erstmal wollen.
Man musste nicht selber aktiv werden.
Sondern da wurde man angesprochen. Mhm. Also ziemlich spannend.
Und die haben auch wirklich nur Fragen gestellt? Also nicht probiert, Regierungslobbyarbeit zu machen, sondern...
Nee, also das ist, also das nicht, weil das waren die Verwaltung wurde dafür angeheuert. Also nicht die Partei oder La République en Marche oder so hatte damit nichts zu tun. Natürlich haben viele auch diese selbstorganisierten Debatten haben die auch gemacht. Und wenn man sich die Teilnehmer bei allen Modalitäten sich anguckt, es gibt schon außer bei den Regionalkonferenzen, darauf komme ich später, aber es gibt schon eine Überrepräsentation von Mittelschicht bei den anderen Modalitäten. Das kann man schon sehen. Also es ist noch nicht klar, wie hoch oder wie viel, aber schon ein bisschen. Genau, aber die in den
Bahnhöfen. Genau, aktiv auf die Leute
zugegangen. Genau, zugegangen. Und die nächste, also die vierte sozusagen Möglichkeit oder die vierte Methode waren diese sogenannten regionalen Bürgerkonferenzen. Und das sind klassische Mini-Publics gewesen, wo also Gruppen, also 21 Gruppen, 100 per Los ausgewählt worden sind und anderthalb Tage lang Empfehlungen entwickelt haben. Also die haben sich am Freitag getroffen, Nachmittag bis Samstagabend. Und das war ein offenes Format. Also sprich, die hatten keine Fragen zu beantworten, sondern die sollten Empfehlungen über die vier Themen entwickeln. Auf der Grundlage von den von Informationsmaterialien über die vier Themen und auf die Grundlage von den ersten Trends und Ergebnisse der Online-Beteiligung. Wobei das mit der Zeit sehr knapp war, weil diese Konferenzen Ende März stattgefunden haben, also doch nach dem 15. Aber die Ergebnisse waren super frisch und noch nicht wirklich analysiert von den anderen. Aber das irgendwie interessant ist trotzdem, die Ergebnisse sind trotzdem sehr spannend, weil die Vorschläge, die diese Konferenzen gemacht haben, sehr nah an den Hauptthemen der anderen Modalitäten sind. Also man sieht, dass quer durch die vier die gleichen Themen kommen. Und das ist ziemlich spannend, weil auch irgendwie für Deliberation und Bürgerbeteiligung zeigt es, okay, ein deliberatives Format kann, also und es gibt eine, die sind nicht total ab vom Schuss im Vergleich zu der Bevölkerung, sondern die haben gleiche Prioritäten, nur die haben mehr Zeit, um die zu entwickeln und besser zu argumentieren. Und diese Konferenzen haben auch über die vier Themen gearbeitet, also wir hatten pro, ganz konkret, pro, und wenn ich sage wir, weil Mission Publique hat dann den Design und die Implementierung dieser Konferenzen geleitet. Also wir waren mit einer anderen Organisation der Bürgerbeteiligung für die Implementierung und Analyse der Ergebnisse zuständig und hatten dann pro Gruppe 4x4 Tische. Ja, und vier Tische haben über Steuer gearbeitet, vier Tische haben über Demokratie gearbeitet, also die vier Themen jeweils und mal 21. Also wir hatten in jeder Region in Frankreich eine Gruppe plus die Regionen, die außerhalb vom Hauptterritorium sind, also sprich Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte. Da hatten wir auch Gruppen, die kleiner waren, also nicht 100, sondern eher 20, 40. Aber die haben auch das gleiche Protokoll gehabt und auch die Ergebnisse wurden zusammengeführt.
Und diese Kleingruppengespräche an Tischen waren nicht moderiert oder?
Die waren moderiert. Die waren moderiert. Und wir hatten natürlich ein Training für die Moderatoren und also das Protokoll, was wir gern benutzen, in dem Fall, also mit, genau, Hauptmoderation, Moderation an Tischen, sonst, und genau, und als Logik hatten wir so aufgebaut, Diagnostik, also was läuft gut, nicht gut in Frankreich im Moment, über diese vier Themen, dann die Gruppen sollten Probleme oder die Hauptprobleme identifizieren, worauf man agieren sollte, und dann Empfehlungen, genau, also sozusagen die Progression von einem Protokoll.
Und eine Evaluation dazu gibt es auch? In irgendeiner Form
nochmal? Also Evaluation ist läuft gerade, was es schon gibt, und ziemlich schnell. Also diese Konferenzen, genau, das war die vierte Möglichkeit. Nachdem das alles gelaufen war, ging es in die erste Auswertung und Reaktion der Regierung. Mhm. Und die ersten Antworten und Reaktionen der Regierung haben mehrere Schritte. Erstmal gab es eine Debatte bei der Nationalversammlung. Dann gibt es eine Debatte im Senat. Und dann gab es ein Event, also einen Tag, wo die Regierung erste Erkenntnisse gezogen hat und öffentlich dann präsentiert hat. Und dann gab es Ende April die offizielle Antwort von Emmanuel Macron und die nächste Schritte, was jetzt passiert. Ich habe bei den Modalitäten doch eine vergessen, also eine fünfte. Das waren Stakeholder-Konferenzen. Mhm. Es gab vier davon, genau, wo die Stakeholder auch ihre Meinung da einbringen konnten. Was auch ziemlich interessant ist, weil das eine andere Gruppe ist. Mhm. Und für Qualität der Bürgerbeteiligung macht es Sinn, auch die Stakeholder natürlich dabei zu haben. Mhm. Also die Antworten der Regierung oder vielleicht als Hauptergebnisse erstmal. Was kam dabei raus? Die Menge der Beiträge macht es so, dass es noch nicht völlig ausgewertet ist und es wird eine Weile dauern. Aber die Ergebnisse sind wie immer ziemlich interessant bei Bürgerbeteiligung. Die Leute sind bereit. Also die sind bereit, schnell und weit zu gehen in Reformen, in Änderungen. Und wenn man sich zum Beispiel die Ergebnisse über ökologische Wende anguckt, da sind die Leute massiv, also sagen, ja, Plastik hätten wir schon vor 15 Jahren machen sollen, warum ist es noch nicht so weit? Und also man spürt dass Bürger und Bürgerinnen voraus sind, also die sind, also beziehungsweise bereit. Ja?
Okay, und, weil hier wurde immer nur berichtet, es wurden Steuersenkungen gefordert und Steuersenkungen angekündigt jetzt und so, das klingt immer ein bisschen egoistisch, aber das war nur ein kleiner Aspekt.
Oder? Das war ein Aspekt und da ist wahrscheinlich der größte Unterschied zwischen den deliberativen Verfahren und der Rest. Bei den deliberativen Verfahren, die Vorschläge um Steuer, also es gibt so eine Menge, wo die Leute gesagt haben, eigentlich sollten wir von null wieder anfangen. Also ja, ein Zero Base, was die nennen. Und wir nehmen uns ein Papier und gucken, okay, was sind die Ausgaben?
Was brauchen wir eigentlich?
Und lass uns das machen. Und wenn unser Präsident und Regierung das macht, das ist toll, weil das ist neu, das braucht's. Diese Bereitschaft, ziemlich weit zu gehen, die gibt es in deliberativen Verfahren und wahrscheinlich ein bisschen weniger in anderen. Über ökologische Wende habe ich schon gesprochen. Eine dritte Sache, die total spannend war bei den Konferenzen, aber auch bei den anderen Modalitäten, ist Losverfahren. Mhm. Also Losverfahren wurde überall natürlich als Tool vorgeschlagen. Und ziemlich spannend, also für mich als Praktiker, da gibt es auch nochmal einen Unterschied zwischen jetzt, was gerade passiert ist, und vor, sagen wir mal, 2 oder 4 Jahren. Mhm. Vor 2 oder 4 Jahren, wenn man solche Anforderungen oder solche Vorschläge bei Planungsgutachten, also bei deliberativen Verfahren hatte, waren die auf den Prozess beschränkt. Das heißt, die Bürger und Bürgerinnen haben gesagt, okay, Politik sollten wir mit Bürgergutachten machen. Und da bei der französischen Debatte waren die schon viel weiter und die haben gesagt, gut, ein Drittel der Vorschläge hatten irgendwas mit Losverfahren zu tun. Und zwar zum Beispiel ein Vorschlag, also ich nenne ein paar Beispiele. Ein Vorschlag war also Bundesrechnungshof in Frankreich legt einen Bericht vor. Dazu gibt's eine Planungszelle. Weil Bürger und Bürgerinnen wegen Transparenz von Steuergelder, da kommt so Losverfahren in Frage und das ist nützlich. Dann hat man zum Beispiel ein anderes Beispiel, es gibt ein neues Gesetz zur ökologischen Wende und da kommt ein Gremium mit Losverfahren. Oder es gab Vorschläge über Gesundheit. Über Gesundheit. Es gibt eine Regionalkonferenz über Gesundheit und da kommt ein Gremium mit Losverfahren. Also sozusagen, die waren schon auf die Metaebene und haben gesagt, Losverfahren ist dann nützlich, wenn man Transparenz, Kontrolle und Legitimität braucht. Also man hat gesehen, da ist eine bestimmte Maturité,
also Sensibilität.
Ja, Sensibilität für okay, wo ist es am besten geeignet? Und wiederum, das war nicht überall. Also die haben nicht überall gesagt, wir müssen alles perlos machen, sondern ich fand es interessant, dass die in den Vorschlägen dann solche Gremien eingebaut haben, wenn es für den Sinn machte.
Und diese Vorschläge mit den Losverfahren, kamen die jetzt aus diesen Regionalkonferenzen ausschließlich, also von Leuten, die selber gelost wurden, oder kamen die auch aus diesen 2 Millionen Vorschlägen aus der Gesamtbevölkerung?
Also kam auch, aber irgendwie ein bisschen zwangsläufig, weil eine der Fragen über Demokratie war finden Sie, dass man mehr mit ausgelosten Gremien arbeiten sollte? Also war ausdrücklich einer der Fragen.
Aber ist es in Frankreich bekannter? Also wenn ich die Frage hier stellen würde, würden wahrscheinlich 80-90% sagen, was soll ein Losverfahren sein oder Losgremien? Kann ich nichts mit anfangen bislang.
Also es ist ein bisschen auch in Frankreich der Fall und deswegen wurde die Frage auch kritisiert, weil viele meinten, okay, diese Frage zu stellen ist wahrscheinlich ein Backfire, weil die Leute gar keine Ahnung, was es damit zu tun hat. Ich kann dazu nicht antworten, weil ich die Ergebnisse, die ich habe, also die quantitative Ergebnisse über diese Frage, kenne ich nicht. Und die sind wahrscheinlich noch nicht raus, aber genau.
Ja, aber jetzt schon bei euren Regionalkonferenzen, wo ihr einfach Bürger ausgelost habt, war für die alle oder überwiegend das neu, dass es überhaupt ein Losverfahren gibt, das sie dann treffen kann? Und sind sie deswegen, man sagt ja dann immer natürlich, sie empfehlen das weiter, weil sie es gerade selber erleben, ja, da sind sie sozusagen voreingenommen. Oder hattest du den Eindruck, da war schon viel Vorwissen vorhanden und man hat gesagt, boah, jetzt endlich trifft's mich mal?
Also jein, dazu 3 Sachen. Erstens, das war das erste Mal, dass wir ein nationales, sagen wir mal, reines Losverfahren hatten in Frankreich. Und bei rein meine ich, wir haben, also die Methode war die Auslosung von Telefonnummer. Also da wurden Telefonnummer zufällig generiert und angerufen. Ja. Und zwar Handys und Festnetz, also 70% Handys, 30% Festnetz. Und das ist das ist neu. Weil normalerweise man mit verschiedenen Kanälen der Rekrutierung arbeitet und da kann man nicht so, das war neu. Das heißt, als Ergebnis hatten wir 2/3 der Teilnehmenden, die nie an einer öffentlichen Versammlung teilgenommen hatten. Und nicht mal an einer Bürgerbeteiligung, an einer öffentlichen Versammlung. Also wirklich nichts. Und das zeigt auch dass wir wirklich viele Neulinge hatten. Und wegen Losverfahren, ich glaube klar, die Erfahrung, die sie machen in dem Fall, ist sehr wichtig, weil sie merken, okay, wir können das und das ist eine gute Idee, also es klappt. Und das meinte ich mit Maturité reif. Ja. Die waren reif, weil die gesagt haben, nicht überall, also das brauchen wir nicht überall. Und das fand ich interessant. Also die haben nicht gesagt, wir müssen alle Politik jetzt per Los machen und weil wir diese Erfahrung gemacht haben, sondern die haben gesagt, gezielt in dem Fall, das wäre ein Anwendungsfall für Losverfahren. Also das fand ich interessant, spannend.
Genau. Wie sind die Ergebnisse wiederum in Frankreich aufgenommen worden? Also zunächst der Prozess wurde ja sicherlich auch überrascht wahrgenommen, oder? Dass plötzlich aus dem Nichts quasi so ein großes Beteiligungsformat kommt. Wie war da so die Reaktion in der Bevölkerung?
Also in der Bevölkerung, ich glaube, eher neutral bis positiv. In den Kreisen Bürgerbeteiligung richtig viel Kritik und in der Politik auch. Warum? Weil natürlich die Zeit so knapp war und alle Experten und also von der Forschung, auch von der Praxis kam viel Kritik, dass es einfach gar nicht möglich ist, in so kurzer Zeit ein guter Prozess zu machen. Und ich stimme teilweise zu, wir haben bei uns auch lange überlegt, also ist das machbar oder nicht, haben letztendlich gesagt, okay, lass uns mal probieren. Aus dem Hauptgrund, dass wir immer gerne die Grenzen verschieben versuchen. Und das hat gut funktioniert, würde ich sagen. Weil jetzt, und das ist über die Ergebnisse, also über den Prozess, wie der angenommen worden ist, ich glaube genau, neutral bis positiv, viel Kritik auf der Prozessebene von den Experten, aber auch ein großes Interesse, das zu begleiten. Es gab eine riesen Forschungsbegleitung und da fängt auch die Arbeit an, das auch zu werten. Über die Ergebnisse jetzt, wie die Ergebnisse angenommen worden sind, auch teilweise sehr kritisch, weil die gesagt, also viele haben gesagt, okay, die machen nicht 1:1 und die machen sowieso, was die wollen. Also die klassischen also Reaktionen auf Politik und repräsentative Politik und klar.
Ja, das ist aber das, was die Politik dann daraus macht. Aber jetzt erstmal die Ergebnisse. Wurden die denn überhaupt von irgendjemand quasi neutral vorgestellt, also soweit man sie schon aufarbeiten konnte? Oder ist einfach nur Macron hingegangen und hat gesagt, so Leute, danke für die Debatte und jetzt sage ich euch mal...
Genau, also die erste Vorstellung war mit der Regierung, der versammelten Regierung und die Leute, die diese verschiedenen Modalitäten also der Debatte durchgeführt haben. Also zum Beispiel, wir haben die Ergebnisse von den Bürgerkonferenzen vorgestellt an die Regierung. Und es gab so eine Gruppe von 3-4 anderen Organisationen, die die Ergebnisse der Online-Plattform vorgestellt haben. Und die Idee war, okay, wir als dann Prozessbegleiter stellen die Ergebnisse vor und die Regierung antwortet. Die Antworten... Ja, also ich meine... Ich glaube, das ist, oder andersherum. Ich glaube, es gab diese offizielle Reaktion. Es ist aber nur, was man sieht vom Eisberg. Weil jetzt geht's los. Und für mich, und das fand ich interessant, auch von den Ministern, aber auch vom Team in der Verwaltung, das Team, das zuständig war, ist, okay, es gibt die Rolle der Regierung, aber eigentlich diese Debatte hat was angestoßen, was andere Akteure aufnehmen sollten. Ja, es ist schön und gut, dass die Regierung seine Antwort gibt oder was draus macht. Unabhängig davon sollte man gucken, was macht die Zivilgesellschaft draus? Was machen die anderen Parteien draus? Was machen, wer benutzt auch diese Ergebnisse? Die sind alle da. Mhm. Und es ist ein bisschen auf einer Seite, klar, ne, die Regierung hat das angestoßen, das heißt, die sollten darauf reagieren, aber die werden es wahrscheinlich nicht alles machen und jetzt kommt es drauf, okay, was passiert ab September, weil jetzt kommt Sommer, was passiert ab September und wie werden diese Ergebnisse lebendig und benutzt? Und das finde ich ziemlich spannend, weil ich auch finde, dass in dem Fall die Regierung die Pforten geöffnet hat, und dass sie nicht die einzigen verantwortlich sind dafür, dass es was passiert. Das wäre zu einfach, immer zu sagen, ah, die werden es nicht machen, die setzen nicht um, was wir gesagt haben, sondern klar, die haben eine Verantwortlichkeit, aber die sind nicht die einzigen. Ich glaube, jetzt fängt eine Phase, eine interessante politische Phase, wo wir sehen werden, also wer kümmert sich um die Ergebnisse und nicht nur die Regierung, die werden ein paar Sachen, also es gibt ein paar Ergebnisse und Folgen zu den Ergebnissen, aber denn es gibt auch eine Art Lobby oder politische Arbeit. Zum Beispiel ganz interessant ist diese Reichtumssteuer. Diese Reichtumssteuer war von Anfang an, hatte Macron gesagt, das ist kein Thema bei der Grand Débat. Haben Tausende und Abertausende Leute gesagt, das ist doch ein Thema. Dann hat Macron gesagt, ja, vielleicht ist es doch ein Thema. Und jetzt ist es in der Schwebe. Das heißt, jetzt kommt es drauf, okay, wer... kümmert sich, dass was die Menschen gesagt haben, auch diese Kraft haben und diese Diskussion weitergeführt wird. Und das finde ich spannend, wenn man sich ein bisschen das größere Bild über, wie soll Demokratie im 21. Jahrhundert funktionieren. Ich glaube, das, was gerade in Frankreich passiert ist, ist vielleicht eine Form von dem, was sich entwickeln könnte. Und das war nicht perfekt, weil natürlich so kurz und so viel Druck und ja, rein methodisch hätte man ja viel besser machen können, aber das wurde gemacht. Und die reine Tatsache, dass es gemacht worden ist und dass so so breit und so öffentlich und so präsent, das ist für mich ein Schritt nach vorne und öffnet viele Möglichkeiten in Frankreich, aber auch woanders. Mhm. Weil dann man sich, und das ist auch diese ganze Geschichte von wie Bürgerbeteiligung vorankommt, mit Beispielen aus anderen Ländern. Also hier in Deutschland wird viel über die irische Citizens Assembly gesprochen. Und das ist eine Inspiration. Das war auch in Frankreich eine Inspiration. Und jetzt, wie kann so ein Prozess auch Inspirationen liefern für anderen in anderen Ländern, zu sagen, okay, das geht doch, also das können wir machen. Das hat, bringt Ergebnisse. Die Welt geht nicht runter, sondern vielleicht öffnet sich die Politik und ändert sich. Und das finde ich spannend. Also das finde ich sozusagen sehr spannend.
Aber zur Rolle der Zivilgesellschaft nochmal, ja. Haben wir nicht hier irgendwie sozusagen den vorgesehenen Bruch an der Stelle? Wenn die Bürger, egal in welcher Form es miteinander beraten haben, gibt es Ergebnisse. Und man hat den Eindruck, okay, jetzt wissen wir doch, was passieren soll. Ja. Und jetzt geht's an die Umsetzung. Ja. Und für die sind jetzt Lobbyisten zuständig. Egal, ob es eine Partei ist oder irgendein Verein, sonst wie. Da sucht sich doch zwangsläufig jeder nur das raus, was ihm in sein Portfolio passt und wie er auch wieder sein eigenes Profil stärken kann. Also haben wir nicht danach schon wieder dieses, dass die Gesellschaft aufgespalten wird und dass eben, meinetwegen, Reichensteuer ist, klingt dann populär, also kriege ich dafür, irgendeiner macht sich dafür stark und andere Sachen, die nicht populär sind, dafür macht sich dann wieder keiner stark. Und Dinge, die vielleicht die Bürger schon beraten haben, fallen dann einfach durchs Raster, weil dafür gibt es gerade keinen Lobbyverein oder keine Förderung oder was weiß ich wie.
Ja, das ist sehr spannend. Ich hätte keine gute Antwort. Also meine Intuition wäre, warum nicht? Also warum nicht tatsächlich erstmal diesen Schritt haben zu einer Deliberation und wir haben dann Ergebnisse. Und dann finden sich Leute, die das übernehmen und die Lobbyarbeit dafür machen. Das ist für mich erstmal klingt's okay. Weil es dann eine andere Form der Repräsentation ist, dann der normative Hintergrund ist, der Prozess der Deliberation, wenn der gut gelaufen ist, dann könnten wir sagen, okay, die Ergebnisse sind gut, und dann werden sich Leute finden, die das unterstützen, und selbst wenn dafür gekämpft werden muss, und in dem Fall zum Beispiel die Ergebnisse sind, also für ökologische Wende in Frankreich, das, was die Menschen sagen, ist, wir müssen schneller und weiter gehen. Und das unterstützt manche Interessen und andere nicht. Und dann geht's wieder in die konfrontative Politik.
Dann braucht's aber hinterher wenigstens wieder die Bürger oder so ein Gremium, das mal prüft, wurde das eigentlich umgesetzt. Also ich kann mir jetzt gerade vorstellen, ökologische Wende ist so ein wunderschönes Beispiel. Da sagen alle erstmal ja, und die Bürger sind sich jetzt schon einig. Du sagst, sie sind schon ziemlich weit vorne. Aber jetzt kommen sowohl Arbeitgeberverbände als auch Gewerkschaften, die ganz andere Interessen haben natürlich. Ja. Und die sind mitunter stark dagegen, weil sie Angst um ihre Industrien, ihre Beschäftigten und so weiter haben. So, und die werden bremsen und was weiß ich was machen. Und sie aber im Zweifelsfall immer wieder natürlich auch auf die Bürger berufen, indem sie irgendwas rausziehen davon. Mhm. So, das ist einfach, wo ich immer ein bisschen die Gefahr sehe, wenn eben nicht, wie wir das von Planungszellen oder so kennen, ein klares Gutachter am Ende steht, wo man sagt, so, hier, das ist, was die Bürger jetzt empfehlen. Ja. Und jetzt können wir überprüfen, ob das auch so gemacht wird oder ob alles verwässert wird und jeder sich nur das raussucht, was ihm gerade sowieso in Kram passt. Ja.
Also, finde ich interessant und wahrscheinlich der nächste Kampf für Bürgerbeteiligung. Ja. Weil, also ich finde schon mal einen Fortschritt, dass man diesen Input auf dem Level hat. Mhm. Ich finde, also wie du sagst, dann ist die, also rauskramen, also es kann passieren, die Frage ist, aber dann können die, also ich meine, wenn man schon eine Mehrheitsrichtung hat in den Empfehlungen, ist es schwierig, auch zu legitimieren, okay, das Mini nehme ich, wenn alles offen ist und klar ist, dass es eigentlich nicht die Hauptrichtung ist. Mhm. Aber trotzdem muss man dran arbeiten, dass die Ergebnisse, okay, oder anders gesagt, für mich ist wirklich eine Herausforderung jetzt bei Bürgerbeteiligung, dass ich die Ergebnisse für sich sprechen. Dass wir einen Prozess haben, der Ergebnisse so produziert, dass die organisierten Interessen damit arbeiten können. Das heißt, da wo, also die Schwachstelle, die du sagst, ist eher dann eher im Voraus. Also wenn die Methode nicht am Ende schlüssige Ergebnisse oder Ergebnisse, die für sich sprechen, produziert, dann kann man anfangen, das auseinanderzunehmen. Und das werden natürlich ein paar versuchen. Aber ich glaube, das ist dann die Herausforderung, ist zu gucken, okay, haben wir eine Methode, die uns erlaubt, ein Ergebnis oder ein schlüssiges Ergebnis zu haben, und dann ist es schwieriger, das anzugreifen, weil Prozess legitim war.
Genau.
Oder ich weiß nicht,
das, ja? Ja, das muss halt einfach, also aus meiner Sicht muss das halt immer so sein, dass man sagt, wir einigen uns auf das Ziel als Bürger und um die Umsetzung, da können sich ja dann viele drum kloppen. Ja. Wenn wir sagen, wir müssen Flüchtlinge aufnehmen, dann ist das gesetzt und dann müssen wir gucken, wie es gemacht wird.
Ja.
Wenn wir sagen, wir müssen aus der Atomkraft raus, jetzt und sofort, dann müssen andere sich überlegen, wie das geht. Aber nicht, dass die sich erst überlegen, geht's überhaupt und naja, vielleicht in den nächsten 50 Jahren. Verstehst du? Das ist ja genau wie mit deinem Plastikverbot, warum es nicht vorankommt. Ja. Wenn die Bürger sagen, Plastik, nein, zack.
Ja.
Und dann überlegt euch jetzt was. Ja. Sucht halt den besten Weg. Und dann dürfen alle Lobbygruppen da wetteifern miteinander. So, ne?
Ja.
Weil ich glaube, also ich will ja um Gottes Willen das nicht schlecht reden. Das ist ja ein Riesending, was ihr gemacht habt.
Ja.
Und das, aber gerade im Hinblick auf welchen Input kann das jetzt haben, auch für die anderen Länder Europas oder so, wird es ja ganz entscheidend sein, was kommt dabei rum?
Ja.
Und auch da sind die Interessen wieder unterschiedlich.
Ja.
Politiker werden vielleicht sagen, boah, was die Bürger euch da vielleicht Vorgaben machen oder so, dann müsst ihr ganz vorsichtig sein. Mhm. Ich spinne jetzt mal so, ja. Mhm. Oder vielleicht erlebt natürlich auch jemand, ich konnte endlich meine Sachen durchsetzen.
Ja.
Aber wenn wir eigentlich ja in der Richtung wirklich von einem grundlegenden Politikwandel sind, dass die Bürger sagen, was mal auch wir, also Demokratie heißt eigentlich, dass wir bestimmen, was passieren soll.
Ja.
Das heißt aber nicht einfach bestimmen, wer laut ist, sondern wir müssen uns einigen in irgendeiner sinnvollen Form. Und da gibt es vielleicht wesentlich Besseres, als nur abzustimmen, ne?
Wie
wir wissen. So. Und dann muss sich noch jemand drum kümmern und der sollte auch Profi sein. Und das sind dann die Politiker.
Ja.
Und das sind die Verwaltungen und so weiter. Und wenn wir da zu einem Wandel kommen, dann können solche Experimente sicherlich einen wahnsinnigen Impuls geben. Aber du bist ja der Experte dafür für die Umsetzung. An was fehlt? Du sagtest ja, so schnell kann man das gar nicht vielleicht hinkriegen. Brauchen wir erstmal eine ganz andere Infrastruktur, um Bürgerbeteiligung in solchen Formen lebbar zu machen?
Also ich glaube, ja, teilweise. Und da, es geht darum auch, das haben wir in den internationalen Projekten, die wir machen, gelernt, damit die Ergebnisse auch so angenommen werden, wie die sind. Braucht es so eine Arbeit davor, dass natürlich diesen ganzen Stakeholder mit an Bord sind von der Beteiligung selber. Also es, für mich, da ist ein anscheinender Punkt und ein Unterschied, und wir haben von Gewerkschaften und Parteien gesprochen davor. Für mich sollten die an dem Design des Prozesses mitwirken. Das heißt, auch mitbestimmen, welche Fragen gestellt werden sollten. Und es ist nicht mehr nur eine Sache vom der öffentlichen Verwaltung oder der Verwaltung sagt, ich will eine Bürgerbeteiligung und gibt einen Auftrag, sondern dass es darum geht, so wie immer mehr jetzt auf globaler Ebene, um Koalitionen von Akteuren, die sagen, wir wollen diese Frage deliberativ ansprechen und diese Policy einfach so diskutieren, dass wir uns einigen, was sind die großen Fragen, was sind die Informationen, die man braucht, um diese großen Fragen zu diskutieren. Dann geht man in die Bürgerbeteiligung, weil dann holt man sich sozusagen die Meinung oder die informierte Meinung der Bürger und Bürgerinnen, und dann kann man mit den Ergebnissen arbeiten.
Mhm.
Und die Erfahrung, die wir gerade machen, ist, dass so ein Prozess in drei Schritte, also eine Koalition bilden, eine Bürgerbeteiligung und über die Ergebnisse arbeiten, das scheint die Akzeptanz und die Nützlichkeit der Ergebnisse zu erhöhen und die Tatsache, dass es schwieriger ist für die Akteure, die zu ignorieren oder sich rauszupicken, was die wollen, weil die davor an dem Prozess mitgewirkt haben. Und das ist eine Wende in dem Sinne, dass es dann bedeutet, wir müssen ein Gremium haben, wo Regierung, Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft, organisierten Interessen und vielleicht anderen repräsentiert sind, die zusammen über den Design von, also den Prozess sprechen.
Mhm.
Und so weit sind wir noch nicht.
Hast du ein Abschlusswort zu Deutschland? Wir haben ja eben nicht solche großen Proteste. Sieht es im Moment nicht danach aus, als ob ein großes Beteiligungsverfahren kommen könnte. Siehst du das auch so? Liegt es daran, dass wir da einfach ein bisschen behäbiger sind? Oder welchen Kick müsste es geben? Welche Inspirationen müsste kommen? Weil an einzelnen Stellen merkt man schon das Brodel. Ich sage nur mal die Fridays for Future oder so. Ja, also es gibt ja schon verschiedene Sachen, wo richtige Bewegung ist. Aber dass jetzt plötzlich die Regierung hergehen wird und sagen, wisst ihr was, ich glaube, wir müssen einfach mal die ganze Bevölkerung ein bisschen einbinden und befragen. Danach sieht es im Moment nicht aus.
Also, interessant, ich habe letzte Woche einen Workshop dazu gemacht. Also, die Idee war, okay, Grand Débat in Frankreich, Vorstellung, und wie könnte es in Deutschland aussehen?
Mhm.
Und die erste Frage war, was könnte ein Schlüsselpunkt, so wie gelben Westen, also was wäre sozusagen die deutschen gelben Westen, also worum ginge es dabei? Und die Gruppe, wir hatten eine Gruppe von 20 Personen, die meisten Antworten waren drei Sachen, also Mietpreisen.
Also die ganze Eigentumsdebatte.
Genau, die ganze Eigentumsdebatte, die Frage um Klima oder die Frage um Migration wieder. Also die, das waren die drei Fragen, wo die, also die Menschen in der Gruppe gesagt haben, okay, das könnten so vergleichbare Triggers sein, um die Debatte anzustoßen und sowas zu haben. Und das war spannend, weil ich finde, also Mitte für mich ist also Eigentum, Mitte ist eine, in Deutschland tatsächlich so, könnte so eine Rolle spielen, weil das genau die gleichen Fragen sind. Also was passiert mit
dem Abend? Aber du hast gesehen, was passiert bei uns, wenn Kevin Kühnert einmal das Wort Sozialismus in den Mund nimmt. Vollkommen debattenunfähig,
oder? Oder bei euch wird dann das Grundgesetz reformiert, dass es nicht mehr möglich ist. Ich finde es spannend als Antworten. Ich weiß nicht, also als Franzose, der seit 15 Jahren in Deutschland lebt und Projekte sowohl mit der deutschen Regierung, der französischen Regierung gemacht habe, sehe ich da tatsächlich einen Kulturunterschied. Die Ministerien, mit der wir hier gearbeitet haben, die können ziemlich schnell sagen, okay, das ist spannend, lass uns mal eine Bürgerbeteiligung machen. Und dann 2 Jahre später hat man die Bürgerbeteiligung, weil erstmal mit dem Ressort abgestimmt werden muss und Budget und Budgetplanung und dann aber klappt es. Und in Frankreich ist es ein bisschen umgekehrt. Man kann ganz lange sagen, ja, lass uns das machen und keiner wird antworten. Und dann auf einmal kommt ein Politiker, der sagt, oh doch, sollten wir machen. Und dann in 3 Monaten ist es gemacht. Also da ist schon ein Unterschied, auch natürlich Föderalismus versus Zentralismus und solchen Sachen. Das spielt bestimmt eine Rolle. Für Deutschland, ich glaube, ich finde aber interessant, was gerade in Deutschland auch mit dieser Bürgerräte passiert, weil das ist auch die gleiche Logik für mich, also die in der Bürgerbeteiligung, wie jetzt in Frankreich, aber auch in den USA, und man sieht das ein bisschen überall auf der Welt. Das ist diese Idee, wir müssen neuen Formen oder neue Rahmen für die Bürgerbeteiligung, weil viele um die Welt wissen, wie eine gute Bürgerbeteiligung geht. Und das ist keine, also kein, das ist, ja, muss man machen, muss man wissen, es gibt viel zu beachten, aber das ist etwas, was man inzwischen kennt. Also man kann es gut machen. Die Frage ist, wie knüpft man das an mit Politik und mit Wirkung? Und da zum Beispiel diese Bürgerräte, die dann, sagen wir mal, von der zivilen Gesellschaft finanziert und gestartet werden, das ist auch was geht in eine neue Richtung. Und das ist nicht die gleiche wie Grand Débat in Frankreich, aber trotzdem, das ist für mich was im Kommen ist. Also die Idee, okay, die repräsentative Politik will das nicht, dann lass uns das selber machen und mit den Ergebnissen arbeiten, dass die Wirkung zeigen. Also über Reform der Demokratie in Deutschland. Und das finde ich auch spannend. Also das ist in der gleichen Kategorie von jetzt, was am Entstehen ist und vielleicht in den 5 bis 10 Jahren das Bild prägen wird von Bürgerbeteiligung.
Super, ich hoffe, es dauert nicht 5 bis 10 Jahre, bis wir beide widersprechen können. Ich fand es sehr spannend, Antoine, danke für deine Zeit und würde mich freuen, wenn wir mal weiter diskutieren die Bürgerbeteiligung.
Genau, danke.
Ich danke dir.
Der Bürgerrat Demokratie ist gestartet, wenn man das so sagen kann. Das ist ein Projekt, initiiert in erster Linie von dem Verein Mehr Demokratie, finanziert ganz wesentlich von der Schöpflin-Stiftung und dann konzeptionell entwickelt von 2 großen und bekannten Firmen, die Bürgerbeteiligung durchführen, nämlich Nexus und IFOC. Was soll bei diesem Bürgerrat passieren? Ursprünglich nannte sich das auch einfach Bürgergutachten. Das ist es nämlich, worum es hinterher gehen soll. Ausgeloste Bürger sollen Vorschläge machen, wie die Demokratie in Deutschland weiterzuentwickeln ist. Konkret geht es natürlich um die Frage, brauchen wir direkte Demokratie auf Bundesebene? Brauchen wir mehr direkte Demokratie auch in den Ländern? Brauchen wir andere Beteiligungsformen? Brauchen wir andere Mitbestimmungsformen? Der formale Auslöser dafür war, dass eben im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbart ist, dieses Thema anzugehen. Und zwar in der für die Politik sehr üblichen Art und Weise, dass man eine Expertenkommission beruft. Die sollte Vorschläge entwickeln und dann will sich die Politik damit irgendwie beschäftigen und irgendwie dazu verhalten, natürlich wie üblich, ohne vorher was zu versprechen. Diese Expertenkommission ist aber immer noch nicht einberufen. Das ist schon zigmal nachgefragt worden. Da gibt es wohl allein schon Kompetenzschwierigkeiten, welches Ministerium ist zuständig und so weiter. Ich selbst verspreche mir von so einem Expertenrat natürlich auch gar nichts, denn es sind ja alle, also sozusagen die Vorschläge gibt es ja alle schon. Ne? Ich meine, dafür haben wir nicht nur die Politikwissenschaft, dafür haben wir viele, viele zivilgesellschaftliche Organisationen, Vereine, Petitionen, was auch immer. Es liegt eigentlich alles schon auf dem Tisch und man müsste sich damit dann nur mal beschäftigen. Na gut, aber formal macht man sowas halt dann mit einer Expertenkommission, dann sitzen da die üblichen Professoren drin und irgendwelche Lobbyvertreter und dann lässt man sich überraschen. Aber wie gesagt, die gibt es noch gar nicht. Und da hat sich mehr Demokratie gedacht. Experten für Demokratie sind doch eigentlich die Bürger selbst. Sehr zutreffend, würde ich sagen. Dann war lange unklar, wie das Projekt aufgestellt werden kann, weil es war zwar die Finanzierung mehr oder weniger geklärt oder wenigstens ein großer Teil zugesagt, aber man hat eigentlich gesucht nach einer offiziellen Beauftragung. Denn wie das immer so ist mit diesen Bürgerbeteiligungsverfahren, wenn die Politik das nicht in irgendeiner Form beauftragt oder eben wenigstens sagt, ja, wir sind gespannt, was ihr für Ergebnisse erarbeitet, dann hat das Ganze relativ wenig Wirkung. Dann können zwar die Bürger irgendwas beraten, können tolle Vorschläge machen, aber es passiert ja damit nichts. Und wie das eben so ist, das Parlament lässt sich ja auch gerne da nicht das Zepter aus der Hand nehmen. Aber letztendlich gab es jetzt Signale genug, sage ich mal, von den Fraktionen im Bundestag, vom Bundestagspräsidenten Schäuble auch und von anderen, dass man gesagt hat, okay, wir können das machen. Es gibt sozusagen genug bekundetes Interesse der Politik. Wie läuft das Ganze ab? Das können Sie im Detail auf der Website bürgerrat.de auch einfach nachlesen. Dann 4 Phasen. Zunächst geht es jetzt eben los mit Regionalkonferenzen. Da waren die ersten beiden eben schon und ich war in Erfurt mit dabei. Die weiteren Regionalkonferenzen sind Schwerin, Koblenz, Gütersloh, Mannheim und München. Da können sich oder konnten sich beliebig Bürger für melden, die Interesse haben, zu so einer Regionalkonferenz zu kommen. Die ist einfach nur an einem Abend und da soll sozusagen das Agenda-Setting passieren. Da sollen die Themen gesammelt werden, da soll geguckt werden, was bewegt denn jetzt die Leute und wie können wir dann diese Themen entsprechend aufbereiten für die zweite Phase, den ausgelosten Bürgerrat. Also in dieser ersten Phase kann jeder mitmachen, der möchte. Und es wird auch die Politik mit eingebunden. Das heißt, in jeder dieser Regionalkonferenzen sind auch Abgeordnete dabei. Konkret war das jetzt in Erfurt so auch gelöst, dass die Bürger wurden auf Tische sozusagen, an Tische verteilt. Auch dieses sozusagen zufällig, beziehungsweise ich nehme an, nach so einer gewissen Versuch, eine Durchmischung da zu bekommen. Und das waren dann vielleicht 10 Bürger an jedem Tisch. Und dazu kamen 1 oder 2 Politiker aus dem Landtag oder zum Teil Bundestag, damit sozusagen die auch direkt schon mal irgendwas sagen können, auf Fragen reagieren können und dass sie auch durchaus artikulieren können, wo sie selber Defizite in der Demokratie sehen. Ich kann sagen, bei mir an dem Tisch war das auch der Fall und so wie ich gehört habe, an anderen Tischen auch, also dass durchaus auch Abgeordnete ja ihren Unmut bekunden oder sagen, wo sie nicht gut vorankommen und so weiter. Also Stichwort die Fraktionsdisziplin fielen da und diverses andere. Ja, also dieser jetzt Themenfindung, das Ganze zusammenführen, dann werden die Institute das natürlich aufbereiten. Es gibt auch einen Beirat, der noch überwachen soll, dass das alles vernünftig läuft, dass dann nicht irgendwelche Themen unterschlagen werden oder anderes reingemogelt wird und dass alles vorkommt, was irgendwie so anliegt. Ja, und dann werden im September an 2 Wochenenden, 13., 14. und 27., 28. September, die 160 ausgelosten Bürger zusammenkommen in Leipzig. Ausgelost wird aus dem Einwohnermelderegister nach deutscher Staatsangehörigkeit. Das muss man dazu sagen. Es geht sozusagen um das Bundes- oder ums Wahlrecht, das man im Land und im Bund hat. Das ist ja bislang daran gekoppelt. Allerdings hat man das Alter tatsächlich auf 16 Jahre gesenkt. Also losbar sind Bürger ab dem Alter von 16. Die Jugend wird deswegen trotzdem, so meine Prognose, dort nur sehr gering vertreten sein, aber lassen wir das mal, da laufen auch noch Gespräche, wie man das vielleicht verbessern könnte. Dieser ausgeloste Bürgerrat, der arbeitet wahrscheinlich so ziemlich nach dem Verfahren der Planungszelle. Es wird ein paar Modifikationen wohl geben, um das, für dieses Thema und auch diese etwas veränderte Zeiteinteilung hinzubekommen, aber im Prinzip wird es so laufen. Wichtigstes Kriterium ist aber, Es sind eben ausgeloste Bürger, man kann sich dafür nicht selbst bewerben. Dazu wurden Stichproben in verschiedenen Kommunen in Deutschland gezogen. Es gibt ja kein zentrales Einwohnermelderegister, wo man das machen könnte. Und da muss man eben gucken, wer sagt zu, denn es gibt ja keine Verpflichtung teilzunehmen. Das ist das ganz große Manko bislang an all diesen Verfahren, weil wir dann natürlich wieder eine Selbstselektion haben. Aber man darf davon ausgehen, dass auf alle Fälle das Ganze weit repräsentativer ist eben als jede komplette Selbstselektion, als jeder Bundestag, Landtag und auch als unsere Regionalkonferenzen, die jetzt vorne dran waren. Aber das hat ja noch Zeit, von daher kann man jetzt noch überhaupt nicht sagen, wie gut das ankommt oder nicht. Das wird auch alles evaluiert, das heißt, es gibt unabhängige Wissenschaftler wiederum, die das ganze Verfahren beobachten und dann eben hinterher einen Evaluationsbericht dazu schreiben werden. Letztendlich ist das Ergebnis dann von diesem ausgelosten Bürgerrat irgendeine Art von Gutachten, ein Bürgergutachten. Konkrete Empfehlungen also, was sollte die Politik tun? Was sollte sie einführen oder verändern oder sonst wie anders machen? Der dritte Teil in dem Verfahren ist dann die öffentliche Vorstellung des Bürgergutachtens. Das nennt sich in dem Verfahren, finde ich, ein bisschen großspurig Tag der Demokratie, aber gut. Darum geht's ja letztendlich, aber die Wirkung in Berlin, wo das Ganze stattfinden soll, wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass alle Berliner merken, oh, hier ist heute ein Tag der Demokratie. Denn man rechnet für diese Veranstaltung selber mit etwa 500 Teilnehmern. Das sind diejenigen, die bei den Regionalkonferenzen dabei waren und eben Lust haben, dann nach Berlin zu kommen. Es sind natürlich die 160 ausgelosten Mitglieder des Bürgerrats. Und dann kommen noch Politiker hinzu und verschiedene Leute, die in dem Verfahren beteiligt sind. Irgendwie so. Da soll dann bei diesem Tag der Demokratie am 15. November 2019 das Ergebnis der Bürgerberatung öffentlich vorgestellt werden und natürlich der Politik übergeben werden. Ich war, wie gesagt, bei der ersten Regionalkonferenz am 13. Juni in Erfurt dabei. Das lief halt so nach einer kleinen Einführung, wie das üblich ist, gab es dann etwa 2 Stunden Gespräche an diesen Tischen. Da gab es jeweils auch eine Moderation dazu, damit eben gezielt zu Fragen geantwortet wird, damit jeder zu Wort kommt und so, wie man das halt alles aus solchen Verfahren kennt. Die Gruppen, wie gesagt, sind nicht repräsentativ und das hat man auch sofort gemerkt. Es war zwar vielfältig von den Meinungen her, das ist klar, muss man auch sagen, da kommen natürlich auch Leute, die sich sehr über Politik gerade ärgern, die der Ansicht sind, wir haben gar keine richtige Demokratie und so weiter. Aber es sind natürlich überwiegend sonst auch Leute, die schon in irgendwelchen Organisationen tätig sind, die aus der Politik vielleicht sogar kommen. Also bei mir in der Gruppe war eine ehemalige Staatssekretärin, die war Frauenbeauftragte früher mal. Sehr spannend, wie sie das jetzt so im Rückblick, sie ist seit 15 Jahren da raus und arbeitet wieder als Ärztin, wie das so jemand, der den Laden von innen kennt, auch sieht. Aber wie gesagt, es ist nicht repräsentativ. Aber es kamen sehr spannende Ideen zusammen. Es wurde natürlich auch gleich heftig diskutiert, kontrovers diskutiert. Das musste dann regelmäßig auch wieder eingefangen werden, denn darum ging es ja gar nicht so sehr. Es ging ja nicht darum, dass jetzt wir in diesen einzelnen Gruppen schon Lösungen finden, sondern wir sollten ja erstmal nur sagen, wo drückt der Schuh? Oder vielleicht auch positiv, mit was haben wir gute Erfahrungen gemacht? Was können wir empfehlen, was läuft super, was kann man weiter geben. Ja, wie gesagt, diese Gespräche haben, finde ich, gut geklappt. Was bislang in dem Verfahren wohl nicht vorgesehen ist, ist so eine offene Eingabemöglichkeit. Also, dass die vorhandenen Themen zum Beispiel schon mal veröffentlicht werden und dass jeder, der Lust hat, via Internet oder wie auch immer, man muss auch an analoge Verfahren denken, das wurde bei der Konferenz immer wieder angemahnt, dass nicht alles über irgendwelche Apps oder Online-Befragungen laufen soll. Aber das, wie gesagt, ist bislang nicht vorgesehen, dass da einfach alle Bürger, die auch noch Interesse haben und sagen, ich habe auch noch eine Idee, das einbringen können. Vielleicht kommt das noch. Ich gehe aber davon aus, dass aufgrund dieser Vielfalt, dieser vielen Regionalkonferenzen mit eben jeweils bunt gemischten Gruppen schon auf so viele Themen kommen, dass da nicht sehr vieles fehlen wird. Aber das wird man sehen und da werden sonst natürlich auch die Leute, die das Verfahren durchführen, gucken müssen, ob da noch irgendwas nachzusteuern ist. Groß ist auch das Medieninteresse, muss man sagen. Also bei dieser Erfurter Regionalkonferenz sind wir fast über Kamera- und Tonleute gestolpert. Auch wenn man jetzt geguckt hat von der Berichterstattung her, war da einiges. Und man kann also jetzt schon mal sagen, das Thema, dass an der Demokratie weitergearbeitet werden muss und insbesondere, dass man das jetzt hier erstmalig bundesweit mit ausgelosten Bürgern macht, dieses Thema ist dann jetzt wohl gesetzt und in der Öffentlichkeit angekommen. Es ist ja klar, dass ein Thema einfach da im Raum steht. Es geht vor allen Dingen natürlich um die Frage Volksentscheid auf Bundesebene, den wir bislang nicht haben. Und dann sicherlich in Kombination mit, brauchen wir nicht einfach mehr Beratung der Bürger? Da kommt ja immer wieder dieses irische Modell der Citizens Assembly dort, die das für Verfassungsänderungen eben eingesetzt haben, mit der Idee, dass man so endlich auch mal große Themen bearbeiten kann und dass die Politik nicht immer nur spekulieren muss, was denn die Bürger wohl wollen oder was sie vertragen, was zumutbar ist und so weiter. Ein Thema, das zum Beispiel hier auf der Regionalkonferenz viel war, die bislang ja immer noch erlaubte betäubungslose Ferkelkastration, warum das alles so lange dauert. Und da war ja eins der vielen Argumente, ja, die Methoden, die es da gibt, um nicht mehr einfach so schnipp-schnipp zu machen, wären ja entweder so eine chemische Kastration, das wird dann mit dem Begriff Hormonfleisch gleichgesetzt, was allerdings falsch ist, aber egal, das ist der Begriff. Oder wenn man eben nicht kastriert, dann hat man ja sogenanntes Eberfleisch, das anders schmeckt und anders zu verwerten ist. Und da hieß es eben zwar schon immer, das wollen die Verbraucher nicht, das akzeptieren die Verbraucher nicht. Weiß aber natürlich niemand, weil es ja überhaupt nicht im Angebot ist. Und das wäre so eines der vielen, vielen Themen, wo man sagen kann, jetzt lass doch endlich mal die Bürger darüber selber beraten und nicht nur eine Meinungsumfrage machen, wo dann jeder sagt, ach, Hormonfleisch, das klingt nicht gut, will ich nicht haben, sondern lass sie eben einfach mal selber beraten mit dem nötigen Input, den sie dafür brauchen und dann gucken wir, was sie sagen. Und möglicherweise gibt es ja dann ein klares Ergebnis. Das gilt für andere Themen wie die Verkehrswende oder Klimaschutz oder heute muss man eigentlich sagen Katastrophenbegrenzung und vieles andere mehr. Was dann sicherlich noch zu diskutieren ist, ist, ob eben eigentlich wirklich sinnvoll ist, nach einer solchen Bürgerkonsultation, die via Los stattgefunden hat, die Volksabstimmung das Ganze sinnvoll demokratisiert, also dass nochmal alle Bürger darüber abstimmen dürfen. Einerseits muss man sagen, ja klar, ist ja logisch, weil alle Bürger nun mal Stimmrecht haben. Auf der anderen Seite besteht natürlich die große Gefahr, wenn man die Ergebnisse, die dort in einem langen Prozess und intensiv erarbeitet wurden, nicht genau so auch mit dieser Intensität vermittelt kriegt, dann sind wir natürlich wieder bei einer uninformierten Abstimmung und wir öffnen wieder dem Lobbyismus Tür und Tor. Dann laufen wieder die ganzen Propagandamaschinen los. Also ich glaube, das wird ein Thema sein, was man nochmal, was sicherlich über Jahre noch intensiv beraten werden muss, aber vielmehr, man sollte nicht nur beraten, man sollte vielleicht auch einfach experimentieren damit und einfach gucken, was passiert. Also da bleibt noch viel zu diskutieren und ich kann nur sagen, ich bin sehr gespannt, was bei dem Bürgerrat Demokratie dann letztendlich da im November präsentiert wird.
Ja, vielen herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin ganz begeistert, wie voll das Haus Dachau-Rhön ist zum Thema Demokratie, direkte Demokratie, Bürgerdemokratie. Ich freue mich über das Projekt, bin gespannt, wie die wissenschaftliche Begleitung das Thema in West und Ost aufarbeitet. Ich habe heute Morgen um 7.36 Uhr dem Südwestrundfunk dazu Rede und Antwort stehen dürfen, die mir gesagt haben, ja, in Westdeutschland sei die Demokratie mit 70% verankert, in Ostdeutschland nur mit 40%, ob ich das erklären könnte. Und da habe ich gesagt, naja, vielleicht sind die Zugänge, die Menschen zu der Beteiligung haben, sehr unterschiedlich. Durfte man in der DDR im Betrieb sagen, was man wollte, aber über die Staatsführung besser nicht, war das hinterher umgekehrt. Und das führt dazu, dass die Frage, wie stark sind in Betrieben Betriebsräte verankert, wie stark ist Mitbestimmung verankert, wie stark nimmt man Schülermitbeteiligung in der Schule wahr und wann darf man auch gegen den Stachel löcken, vielleicht auch etwas ist, das mit Erfahrungen zusammenhängt, die Menschen gesammelt haben, die nicht ganz so spaßig waren wie diejenigen wie ich, der ich im Westen groß geworden bin und meinen Rand immer aufmachen durfte, wie ich wollte. Und deswegen sage ich, ich finde es total spannend. Das war die erste Bemerkung. Die zweite, ich freue mich, mit Mitstreitern heute zusammen zu diskutieren. Christoph Matschi, Wolfgang Mahle und ich, wir sind drei Vertreter, die als Gründungsverantwortliche bzw. als politisch Verantwortliche mit Ralf Uwe Beck 2000 das große Volksbegehren für mehr direkte Demokratie auf den Weg gebracht haben. Wolfgang Mahle war damals Chef des Steuerzahlerbundes, ich war Chef der Gewerkschaft Handel, Bank und Versicherung. Und aus der Zeit, dass ein Steuerzahlerbund und ein Gewerkschaftschef zusammen sagen, wir wollen mehr Bürgerbeteiligung und wir wollen, dass die Hürden für Volksbegehren deutlich gesenkt werden. Christoph saß im Landtag und musste die Verhandlungen mit der CDU führen. Deswegen freue ich mich auch, dass Frau Tillmann da ist. Und dass wir damals es erreicht haben, aus den 380.000 Unterschriften, das war die höchste Beteiligung für ein Volksbegehren in ganz Deutschland, dass daraus entstanden ist, ein Mehr an Demokratie. Leider hat es damals eine Tücke gegeben, auf die ich hinweisen möchte. Wir haben einen Kompromiss machen müssen, der heißt Haushaltsvorbehalt. Der steht heute in der Verfassung. Ich habe das damals in der Schärfe nicht verstanden. Ich gebe es heute zu. Ich würde wahrscheinlich heute noch länger darüber verhandeln. Das bedeutet nämlich, dass ein Volksbegehren dann nicht zugelassen werden darf, wenn es Geld kostet, was aus dem Haushalt abgesichert wird. In Bayern hat man dazu längst andere Regeln geschaffen, dass die Bürger nämlich selbst darüber entscheiden können, auch wenn es Geld kostet. Und deswegen fand ich es wichtig, und das will ich jetzt als Drittes sagen, Mike Moren, der CDU-Vorsitzende, hat vor 2-3 Jahren einen Vorschlag gemacht zum fakultativen Referendum. Das ist ein Volksbegehren nach einer Entscheidung des Landtags, also ein Gesetz wird im Landtag erlassen. Und dann machen sich Bürger auf und sagen, das wollen wir überprüfen. Wir wollen das korrigieren. Das fand nicht jeder im Landtag lustig. Ich fand das aber demokratieprinzipiell sehr gut, habe es begrüßt, habe auch ausdrücklich Mike Moring meine Unterstützung zugesagt, hat gesagt, wir sollten uns zusammentun. Er setzt das fakultative Referendum durch, wenn wir gleichzeitig den Haushaltsvorbehalt aus der Verfassung gestrichen kriegen. Weil die Bürger müssen entscheiden können, auch wenn es Geld kostet. Und das Parlament wird nicht ärmer dadurch, wenn die Bürger mitentscheiden. Das alles geht mir durch den Kopf heute Abend. Und deswegen freue ich mich sehr, mit so alten Mitstreitern, alt an Jahren des gemeinsamen Kampfes um mehr Demokratie, mehr direkter Demokratie, mehr Volksbegehren und mehr Partizipation zusammenzusitzen. Und als Gründungsmitglied von Mehr Demokratie e.V. und als bekennendes Mitglied von Mehr Demokratie e.V. sage ich auch, ich würde mir wünschen, wir hätten endlich auch deutschlandweite Volksbegehren und Volksabstimmungen, bei denen wir uns den Argumenten, mit allen Argumenten auseinandersetzen müssen. Selbst wenn sie mir nicht gefallen, selbst wenn Themen auf die Tagesordnung kämen, die mir partout überhaupt nicht gefallen würden, liegt es an uns, denen es nicht gefällt, bessere Argumente zu nennen und damit in einen Dialog gesellschaftlich zu kommen. Und ich darf sagen, in den 60er Jahren gab es die Diskussion immer in Westdeutschland, das waren die sogenannten Taximorde. Und da hat man immer gesagt, na, wenn die Bevölkerung jetzt abstimmen dürfte, dann würde die Todesstrafe wieder in den Strafgesetzbuch kommen. Und da habe ich immer gesagt, wenn das das Argument ist gegen Bürgerbeteiligung, dann hat man immer Angst vor den Bürgern. Und deswegen sage ich, diese Argumente liegen an uns, ob wir bessere Argumente mit in den Raum stellen. Die Schweiz ist an mehr Demokratie nicht zugrunde gegangen. Und deswegen würde ich mir mehr Mut wünschen, wenn es darum geht, Bürger einzuladen, ihre Meinung nicht nur zu sagen und nicht nur alle 5 Jahre zur Wahl zu gehen, sondern jeden Tag sich einmischen zu können und Verantwortung zu übernehmen, weil das ist das Entscheidende. Sich einbringen heißt auch Verantwortungsübernahme und deswegen gilt der Satz, drum bleib im Land und wehre dich täglich.
So, und zum Abschluss jetzt noch kurz zur Diskussionskultur. Wie schon gesagt, Ausgangspunkt ist ein Beitrag von mir zur Tabaksteuer. Darin ging es ausschließlich um die Frage, ob es demokratisch ist, Raucher via Tabaksteuer für die von ihnen verursachten Gesundheitskosten zur Kasse zu bitten, wie das eben in der Argumentation, um es zu legitimieren, häufig passiert, ungeachtet mal der Frage, ob die Tabaksteuer überhaupt dann wirklich bei den Krankenkassen landet oder nicht ganz woanders, denn sie ist natürlich nicht zweckgebunden. Aber es ging eben nur um diese Frage. Es war eine demokratische Frage oder eine Frage der Demokratietheorie. Ist das Willkür, wie ich sage, oder lässt sich das begründen? Meine Argumentation können Sie ja bitte nachlesen oder anhören. Ist ja alles noch verfügbar. Ich will das jetzt hier nicht alles wiedergeben, sondern nur sagen, was ist dann passiert, wie ich das in allen anderen kontroversen Themen auch erlebt habe. Die Diskussionen, die man dann verfolgen kann, also in diesem Fall jetzt zum Beispiel auf Facebook, zeigen, dass sich so gut wie niemand mit den vorgetragenen Argumenten beschäftigt, sondern jeder das abspult, was er schon immer abspulen wollte. Meistens hat man so den Eindruck, das geht wirklich schon, es reicht eigentlich auf das Stichwort hin. Also hier ging es ums Rauchen und dann melden sich halt sofort diejenigen, die gegen das Rauchen sind, die Raucher hassen, was weiß ich, wie die Probleme damit haben, die Negativerlebnisse hatten, was auch immer. Aber die eine Frage, um die es mal gehen sollte, die wurde quasi in, jetzt hier bei Facebook sind es aktuell so 250 Kommentare, wurde so gut wie von niemandem aufgegriffen. Ich nenne einfach mal relativ willkürlich ein paar Kommentare, die da zu finden sind. Können Sie ja sonst dort nachlesen. Ich verlinke das. Also jemand schreibt, der Deutschlandfunk nähert sich investigativ und im Eiltempo den brisanten und dringlichsten Themen der Gesellschaft. Sektsteuer, Tabaksteuer, GEZ und Eis mit Knobi-Geschmack. Okay. Buchen wir wohl einfach mal unter Polemik. Denn es ging ja gar nicht nur um diese eine Frage mit dieser Tabaksteuer, die natürlich schon einige Leute betrifft, sondern es war ein Beispiel für eine Grundsatzfrage. Ne? Der nächste schreibt, wieso abschaffen? Hoch damit, bis es quietscht und auf Alkohol ganz genauso. Ja, kann man so fordern, ist aber wie gesagt überhaupt gar keine Antwort auf die hiesige Frage, sondern das wäre eine Antwort auf die Frage, wie weit der Staat individuelles Verhalten lenken darf, also wie weit er dafür zuständig ist, die Menschen zu gesundem Leben zu zwingen oder was auch immer. Vieles andere schädliche Verhalten stört aber wenigstens nicht die Mitmenschen, was beim Rauchen aber der Fall ist, da umstehende Menschen passiv mitrauchen, ob sie wollen oder nicht und so weiter. Wissen wir alles, war aber nicht die Frage hier. Könnte man dann ja auch sagen, betrifft nicht, wenn derjenige alleine wohnt und in seiner Wohnung raucht oder sonst wie. Der nächste schreibt, Herr Rieck, ich wünsche mir, dass Sie mal eine kurze Drehung vollziehen und noch einmal neu hinschauen. Ob jemand sich für das Rauchen entscheidet, seine Sache und liegt in seiner Verantwortung. Aber wenn ich an Bürohäusern vorbeigehe, mir die Eingänge anschaue und auch vor Kneipen, die Eingänge der U-Bahn oder Bushaltestellen, Pizza Max Laden unter mir, da liegen ca. 100 Zigarettenkippen auf dem Bürgersteig und das ist nur eine Breite von ca. 10 Metern und dann geht's noch weiter. Ja, wie gesagt, da wird abgespult, was man schon immer sagen wollte, mich nervt die Verschmutzung mit diesen Filterkippen dort. Ja, darf man sagen, alles natürlich gut, bringt uns aber in dieser Kernfrage nicht weiter. Puh, hatte zuerst gehofft, der Beitrag wäre vom Postillon. Woran der Autor gar nicht denkt, ist der Umweltaspekt. Beispielsweise sind Kippen die zweitgrößte Müllkategorie an deutschen Stränden, voller Gift und Plastik. Wie gerade schon gesagt, unbestreitbar, hat aber mit diesem Thema nichts zu tun. Ich habe kein Problem mit Rauchern, aber mit dem Rauchen. Denn es stinkt und macht auch mich krank. Also sehe ich hier keine Willkür. Das ist, was das Passivrauchen angeht, natürlich ein tatsächliches Argument. Denn da, wo das zutrifft, greift ja der Raucher natürlich in die Rechte des Nichtrauchers ein. Aber, wie gesagt, auch darum geht es hier nicht. Dafür haben wir den Nichtraucherschutz. Dafür ist das Rauchen inzwischen an ganz vielen Stellen verboten. Nämlich immer da, wo die Möglichkeit besteht, dass der Nichtraucher damit konfrontiert wird. Und das wird, sage ich in dem Beitrag selber, sicherlich auch noch weitergehen. Ist aber, wie gesagt, eine ganz andere Baustelle. Dann schreibt jemand, Raucherinnen und Raucher haben übrigens die Wahl, Tabaksteuer zu bezahlen oder nicht, indem sie nämlich auf den Zigarettenkauf verzichten. Jupp, danke für den Hinweis. Nö, ich als Raucher sage, mach die Kippen und den Alk so brutal teuer wie in Norwegen. Da kippst du hinten über. Mir würde das signifikant helfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Wie für viele andere gilt auch hier, mein individuelles Problem oder meine individuelle Sichtweise will ich allen vorschreiben. Wenn hier jemand ist, der sagt, er möchte mit dem Rauchen aufhören und schafft es nicht, ja, dann darf er sich ja gerne einweisen lassen in die geschlossene oder wie auch immer, einen Entzug machen. Aber daraus die Begründung abzuleiten, es müsse jetzt für alle irgendetwas, wie auch immer, vorgeschrieben werden, weil er das für sich möchte, ist natürlich jetzt demokratietheoretisch auch äußerst dünn zu begründen, sag ich mal. In mehreren Variationen kam so ein Kommentar wie typisches What about? Also, weil ich eben sage, wenn man das Rauchen individuell besteuert wegen der Gesundheitsrisiken, dann müsste man das konsequent mit anderem Risikoverhalten natürlich auch machen. Das ist meiner Ansicht nach eine Grundsatzfrage, wird hier einfach abgetan mit typisches Whatabout. Meinetwegen kann jede Schachtel 20 Euro kosten, der Qualm stört mich immer mehr. Wiederum so eine ganz individuelle Geschichte. Und als letztes noch, ein Beitrag ganz offensichtlich von einem Raucher, anders kann ich diesen Quark nicht entschuldigen. Das finde ich immer das Schönste bei vielen Kommentaren, wenn ich sehe, wie die Leute sehr spekulativ sagen, wie der Autor so drauf ist, was der denkt, was er macht, was er tut. Da habe ich in meinem Blog auch noch viel schönere Beispiele. Ich amüsiere mich dann immer darüber. Es gab natürlich auch ein paar wenige Kommentare, die wirklich auf das Thema hingewiesen haben. Also hier schrieb eine Frau, interessant, wie hier kommentiert wird, ohne dass auch nur eine Zeile vom Artikel gelesen zu haben. Oder anderes Beispiel. Ich bin eine gesund Lebende und dennoch stimme ich dem Artikel vollkommen zu. Ich finde Rauchen ätzend, aber es geht hier nicht ums Rauchen, sondern ums Prinzip, Gesundheit mit Geld zu vermischen, gehört sich einfach nicht und blendet die unterschiedlichen Lebensrealitäten in einer Gesellschaft aus. Wie gesagt, Fazit zu der Kernfrage ist leider so gut wie kein Beitrag gekommen, da sind wir nicht weiter. Das zieht sich immer so durch bei allen großen Themen und genau deshalb braucht es meiner Ansicht nach eben ausgeloste Bürgerversammlungen, Bürgerräte, Citizen Juries, wie immer wir die da nennen, die zu konkreten Fragen, zu exakten Fragen beraten, alle Argumente hören, aber nicht einfach nur aus der Hüfte schießen und ihre Meinung kundtun. Dafür gibt es Meinungsumfragen. Da können wir das alles haben und bekommen es auch ständig ungefragt, aber damit lösen wir keine Probleme. Jo, das war's dann für heute. Vierte Ausgabe von Machtlos. Tschüss, bis zum nächsten Mal.